Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD ist nach dem Abschluss der Sondierungen weiter uneins über eine Neuauflage der Großen Koalition. Die Befürworter in der Parteispitze erhielten heute einen Dämpfer. Ein Landesparteitag in Sachsen-Anhalt nahm mit einer Stimme Mehrheit einen Antrag gegen Koalitionsverhandlungen an. Bundesaußenminister Gabriel hatte zuvor um Zustimmung geworben. Nächstes Wochenende soll ein Bundesparteitag über Koalitionsverhandlungen abstimmen.
Die Jusos in Bayern, sie werben dafür, die Große Koalition abzulehnen. Von Argumenten der Parteispitze zeigen sie sich unbeeindruckt. SPD-Generalsekretär Klingbeil hat hier keinen leichten Stand.
Ich bin davon überzeugt, dass wir was Gutes rausgeholt haben. Ich vermeide aber Begriffe wie, das ist das Beste, was man erreichen konnte. Ich vermeide auch sozusagen diese absolute Euphorie.
Hessens SPD-Landesvorsitzender Schäfer-Gümbel kritisiert, dass sich die Unionsparteien bei
der Bürgerversicherung, der Steuergerechtigkeit und der unbegründeten, unberechtigten Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht bewegt haben. Und wir werden auch über solche Fragen in Koalitionsverhandlungen zu beraten haben.
Koalitionsverhandlungen? In Sachsen-Anhalt ist die Stimmung ablehnend. Juso-Vorsitzender Kühnert wirft der Parteispitze vor, sich auf Verhandlungen zur GroKo festgelegt zu haben, nur weil Merkel nichts anderes wolle.
Angela Merkel hat es sich bequem gemacht in der Großen Koalition. Es ist für sie der einfachste Weg, Politik zu gestalten. Eine Minderheitsregierung beispielsweise würde sie dazu verpflichten, im Bundestag ihren Standpunkt, wenn sie denn überhaupt mal einen hat, darzustellen und andere davon zu überzeugen.
Außenminister Gabriel spricht dagegen von einem sehr guten Ergebnis gestern. Er warnt seine Partei, eigene Erfolge kleinzureden und der Union allein das Feld zu überlassen.
Die halten Regieren für normal. Wir halten das für, wie soll ich das sagen, begründungsbedürftig. Und bei denen ist übrigens das Glas immer halb voll und bei uns immer halb leer.
Dennoch. Der Landesverband Sachsen-Anhalt spricht sich am Abend mit knapper Mehrheit gegen Verhandlungen mit der Union aus.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat die deutschen Soldaten in Jordanien besucht. Die CDU-Politikerin betonte, dass der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat noch nicht gewonnen sei. Jordanien grenzt unter anderem an den Irak und Syrien. Stationiert ist die Bundeswehr in Al-Azraq. Derzeit sind dort 288 Soldaten im Einsatz, die sich an der internationalen Anti-IS-Koalition beteiligen. Die Bundeswehr stellt 4 Aufklärungstornados und 1 Tankflugzeug.
Truppenbesuch in der Wüste. Ministerin von der Leyen schaut sich die deutschen Tornados an. Das Flugzeug für die Luftbetankung spricht mit Soldaten. Läuft alles auf dem jordanischen Stützpunkt Al-Azraq, wo die Bundeswehr im Kampf gegen den IS hilft. Bloß ist dieser Kampf nicht eigentlich schon so gut wie gewonnen?
Insofern ist klar, dass die Aufgabe weitergehen wird. Die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen den islamistischen Terror und die Aufgabe der langfristigen Stabilisierung dieser Region. Die Aufgabe wird weitergehen.
Sie sind der Grund für den Umzug nach Jordanien. Bundestagsabgeordnete durften die Soldaten im türkischen İncirlik nicht mehr besuchen. Jetzt ist das Besuchsrecht sichergestellt, aber viele Abgeordnete haben Zweifel am Einsatz.
Ich sehe, dass es keinen Sinn mehr macht. So haben wir auch abgestimmt, als es um die Mandatsverlängerung ging.
Gegen eine weitere Verlängerung des Mandats formiert sich Widerstand. Die Ministerin will aber nur die Höchstzahl der Soldaten reduzieren. Die Linke vermutet deshalb andere Interessen.
Wenn der IS zerschlagen ist, macht das keinen Sinn. Es sei denn, man möchte die Amerikaner dabei unterstützen, in Nordostsyrien sozusagen Fuß zu setzen. Das heißt, sich dort einzuquartieren.
Das hätte allerdings nichts mit dem eigentlichen Mandat zu tun.
Die Verlegung der deutschen Soldaten nach Jordanien ist abgeschlossen, die deutsche Unterstützung funktioniert. Allerdings kann niemand, die Ministerin eingeschlossen, schlüssig erklären, warum dieser Einsatz im Kampf gegen den IS fortgesetzt werden soll, wo der IS doch weitgehend als besiegt gilt.
Warum sich die Zweifel am Sinn des Bundeswehreinsatzes in Jordanien mehren, dazu haben wir einen Hintergrundbericht in unserer Tagesschau-App. Bei der Präsidentenwahl in Tschechien hat Amtsinhaber Zeman die erste Runde für sich entschieden. Der russlandfreundliche Präsident holte knapp 39% der Stimmen. Er tritt nun in 2 Wochen gegen seinen Herausforderer Drahoš an. Der als proeuropäisch geltende Kandidat kam mit fast 27% auf den zweiten Platz.
Wie erwartet ist er der Wahlsieger Miloš Zeman mit deutlichem Vorsprung gegenüber seinen 8 Gegenkandidaten. Der vor allem in ländlichen Gebieten beliebte Amtsinhaber nennt Roma arbeitsscheu, gilt als pro-russisch und ist bekannt für seine deutlich kritische Rhetorik gegenüber Migranten. Jetzt muss er in eine Stichwahl. In 2 Wochen beginnt alles wieder von vorne. Jetzt geht es darum, dass möglichst viele zur Wahl gehen. Er ist der Zweitplatzierte und wird den amtierenden Staatspräsidenten Ende Januar herausfordern, Jerzy Drahoš, Politikneuling und Wissenschaftler. Der 68-Jährige pflegt die leisen Töne, seine Anhänger finden sich eher unter der gebildeten Stadtbevölkerung. Ins Finale zu kommen war ein wichtiger Schritt, aber die eigentliche Auseinandersetzung mit Miloš Zeman beginnt erst jetzt. Der tschechische Präsident hat fast nur repräsentative Aufgaben, gilt aber als wichtiger Meinungsmacher im EU-Mitgliedstaat. Die Tschechen sind gespalten. Ich möchte einen anderen Präsidenten, nicht Zeman. Ich hoffe, dass er als Präsident weitermachen kann. Er ist einfach der Beste. Etwa 8,4 Millionen Tschechen waren aufgerufen zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 61%. Es war eine Wahl für oder gegen den Amtsinhaber. Miloš Zeman hat zwar die erste Runde deutlich gewonnen, für die Stichwahl in 2 Wochen muss das aber nichts heißen. Der Ausgang ist offen.
Die Zahl der Organspender in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesunken. Das geht aus den Jahresstatistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation und des Europäischen Verbunds Eurotransplant hervor. Demnach spendeten zuletzt weniger als 800 Menschen nach ihrem Tod Organe.
Liane Heiden aus Rötschen in der Eifel lebt nur dank eines Spenderorgans. Als im Frühjahr 2010 plötzlich ihre Leber versagte, war eine schnelle Organspende ihre einzige Überlebenschance.
Also ich bin schon sehr dankbar und weiß schon, dass das ein Riesenglück ist, dass ich ein Organ bekommen habe und bin sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß auch, wie knapp es war, ganz klar, ne? Also wäre das Organ nicht da gewesen, wäre ich auf jeden Fall tot.
Obwohl mehr als 80% der Deutschen einer Umfrage des Bundesamtes für gesundheitliche Aufklärung zufolge für die Organspende sind, tragen nur 36% einen Organspendeausweis bei sich. Nicht nur die Zahl der im Todesfall Spendewilligen ist damit gering, auch die Zahl der von Krankenhäusern gemeldeten Spendeorgane nahm ab.
Ein Punkt könnte sein, dass die Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern immer größer wird. Denken Sie an das Stichwort Pflegenotstand. Sich um Organspender, potenzielle Organspender am Lebensende zu kümmern, das ist immer ein zusätzlicher Aufwand über das hinaus, was normalerweise läuft.
Der Transplantationsskandal vor 5 Jahren spielt nach Expertenmeinung mittlerweile keine Rolle mehr dabei, dass die Zahl der Organspender in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. 2017 ließen sich nach ihrem Tod nur noch 797 Menschen ein oder mehrere Organe entnehmen, um andere Menschen zu retten. Das entspricht einer Quote von 9,7 pro 1 Million Einwohner. Damit ist Deutschland in Europa eines der Schlusslichter. Patientenverbände fordern ein politisches Eingreifen. Etwa 10.000 schwerstkranke Menschen in Deutschland warten auf ein Spenderorgan. Jedes Jahr sterben 1.000, denen eine Organspende hätte helfen können.
Der FC Augsburg hat die Abstiegssorgen des Hamburger SV zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga weiter verschärft. Die Schwaben besiegten den Tabellenvorletzten mit 1:0.
Sie haben sich aufgerieben, die Hamburger, in dieser Partie. Mit Julian Pollersbeck sogar auf eine neue Nummer 1 im Tor gesetzt, um am Ende auch das 7. Rückrundenauftaktspiel in Folge nicht zu gewinnen. In einer hart umkämpften Begegnung fällt das Tor des Tages unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Nach Kajubis Flanke gelingt Kuh der 8. Augsburger Kopfballtreffer in dieser Saison. Das ist absolute Ligaspitze. Die Hanseaten bis dahin ohne nennenswerte Szene offensiv schwach wie in der gesamten Hinrunde. HSV-Trainer Markus Gisdol sieht auch nach dem Seitenwechsel wenig Besserung. Die klarste Gelegenheit haben nämlich erneut die Gastgeber, als Gregoritsch nur den Pfosten trifft. Das Niveau relativ durchwachsen. Erst in der Schlussphase erarbeiten sich die Gäste noch die eine oder andere Gelegenheit, ohne jedoch die Augsburger ernsthaft in Gefahr zu bringen. Das 1:0 ist letztlich ein verdienter Erfolg. Augsburg orientiert sich Richtung Europa League. Der HSV bleibt tief im Keller.
Niklas Füllkrug von Hannover 96 war heute beim 3:2-Heimsieg gegen Mainz 05 der Mann des Tages. Aber zunächst machten die Gäste ein gutes Spiel und gingen in der 26. Minute verdient durch Muto in Führung. Wenig später sogar das 0:2. Maxims Freistoß köpfte Verteidiger Hack ins Tor und erst danach begann Hannover 96 richtig mitzuspielen. Der Anschlusstreffer nach dieser Ecke von Schwegler und dem Kopfball von Füllkrug. Dieses war sein erster Streich. Dann war es der Mainzer Winterneuzugang Nigel de Jong, der mit diesem Foul an Klaus einen Elfmeter verursachte und Niklas Füllkrug verwandelte zum 2:2 Ausgleich in der 38. Minute. Das war sein zweiter Treffer. Das Spiel nach der Pause von Hannover kontrolliert und in der 75. Minute dann die Entscheidung. Bebus Vorarbeit nutzt Niklas Füllkrug zu seinem dritten Treffer und dem 3:2 Siegtor für Hannover 96.
Die weiteren Ergebnisse: Bremen-Hoffenheim 1:1, Frankfurt-Freiburg 1:1, Stuttgart-Berlin 1:0. Im Spiel Leipzig gegen Schalke steht es kurz vor dem Ende 3:1. Bereits gestern unterlag Leverkusen München mit 1:3. Morgen trifft Köln auf Mönchengladbach und Dortmund empfängt Wolfsburg. Die Tabelle: Spitzenreiter München baut seinen Vorsprung weiter aus. Schalke auf Rang 2. Dritter ist Dortmund vor Leverkusen, Leipzig und Mönchengladbach. Augsburg und Hoffenheim gemeinsam auf Platz 7. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover. Mainz vor der Abstiegszone, dort Bremen, Hamburg und Köln.
Spektakulärer Auftakt bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Deutschland gewinnt hochverdient mit 32:19 gegen Montenegro. Bereits im Mitteldrittel der ersten Halbzeit ist das Spiel entschieden. Die DHB-Auswahl steht gut in der Abwehr, führt zwischenzeitlich mit 10 Toren. Top im Angriff ist Uwe Gensheimer mit 9 Treffern, bester deutscher Werfer. Pünktlich zum EM-Start befindet sich auch Torwart Andreas Wolf bereits in Topform. Er hielt bisweilen sogar jeden zweiten Wurf der Montenegriner. Seine Quote am Ende von 46% spricht für sich. Ein gelungenes EM-Debüt für Bundestrainer Prokop am kommenden Montag wartet aber mit Slowenien ein wesentlich härterer Gegner.
Tennisprofi Angelique Kerber ist mit einem Turniersieg in die neue Saison gestartet. Die ehemalige Weltranglistenerste gewann in Sydney das Finale gegen die Australierin Ashley Barty und tankte Selbstbewusstsein für die Australian Open, die übermorgen beginnen.
Die deutsche Frauenstaffel hat das Biathlon-Weltcuprennen in Ruppolding gewonnen. Startläuferin Franziska Preuß brachte das deutsche Team mit einer fehlerfreien Leistung in Führung. Denise Herrmann als Zweite kann ihre zwei Nachlader durch eine starke Laufleistung kompensieren und die Führung verteidigen. Die Dritte, Franziska Hildebrand, hat Probleme beim Schießen und mit einem kaputten Stock. Deutschland fällt zurück, aber ein unwiderstehlicher Auftritt der Schlussläuferin Laura Dahlmeier sorgt für den zweiten Saisonsieg der deutschen Mannschaft vor Italien und Schweden. Olympia kann kommen.
Die Lottozahlen: 5, 6, 14, 16, 31, 48, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. Januar.
Am Rand des Hochs über Osteuropa gibt es bei uns ein Nebeneinander von Hochnebel und Sonnenschein. Heute Nacht ist es oft bedeckt, aber abgesehen von vereinzelt Schneegriesel oder Sprühregen trocken. Morgen hält sich der Hochnebel zum Teil zäh. Die Sonne kommt aber in mehr Regionen durch als heute. Die besten Chancen bestehen auf den Bergen und nördlich der Mittelgebirge. Heute Nacht im Westen und Südwesten noch Plusgrade, sonst verbreitet frostig. Morgen im Nordosten -2, am Rhein 6 Grad. Am Montag außerhalb von Nebelfeldern zunächst viel Sonne, später in der Nordwesthälfte Wolken, Regen und auflebender Wind. Am Dienstag sehr windig, immer wieder Regen, Schneeregen und Graupelschauer. Auch am Mittwoch wechselhaft und windig, dabei bis in tiefere Lagen Schnee.
Um 23.30 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen: Kein Herz für den Nächsten, warum es in Deutschland immer weniger Organspender gibt und Stimmungstest nach der Sondierung. Wie einig sind die Genossen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.